Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 31. Januar. Das sind unsere heutigen Themen.
Ab 25 Tagen, da werden sie mutiger und gehen dann etwas weiter hinaus in diesen Außenklimabereich. Aber man muss wissen, dass diese Tiere dann auch mit 28 Tagen, also werden Tiere ausgestallt, um sie zu schlachten. Und deshalb ist natürlich die Lebensdauer, wo ein solches Tier effektiv profitieren würde, die ist natürlich klein.
Über 90% des Schweizer Poulet wird laut dem Bund in besonders tierfreundlichen Stallungen großgezogen. Nun aber steht die sogenannte BTS-Haltung für Hühner massiv in der Kritik. Und wir werfen einen besorgten Blick in die Türkei. Dort stehen heute 11 Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten vor Gericht, denen im schlimmsten Fall bis zu 15 Jahre Haft drohen.
Wir sind gespannt, was passiert heute an diesem Prozess, sind aber nur sehr vorsichtig optimistisch, ob wirklich auch eine Freilassung möglich wird.
Vertreter von Amnesty International verfolgen den Prozess vor Ort. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die hat heute Wilmar All für uns auf Lager.
Der zweite Streiktag der Schweizer Nachrichtenagentur SDA hat begonnen. Nach dem gestrigen Auftakt in Bern protestiert die SDA-Belegschaft heute vor dem Hauptsitz der Tamedia in Zürich. Sie zeigt sich entschlossen, den Streik fortzuführen, bis es konkrete Fortschritte bei den Verhandlungen gibt. Sie fordert ein Treffen mit dem Verwaltungsrat, weil das Vertrauen in die SDA-Geschäftsleitung zerstört sei. Diese hatte anfangs Januar angekündigt, 36 der rund 150 Redaktionsvollzeitstellen abzubauen. Ein Großteil der Kündigungen hat sie seit letzter Woche bereits ausgesprochen. Der unbefristete Streik bringt vor allem die kleineren Medienhäuser in große Bedrängnis. Dennoch ist die Solidarität mit der SDA gewaltig, vor allem seitens der Medienschaffenden. Gestern forderte auch Bundesrätin Doris Leuthard im Interview mit Now von den Schweizer VerlegerInnen Format zu zeigen. Es gehe hier um die Grundlage für den Schweizer Qualitätsjournalismus. Über 1.500 Menschen demonstrierten gestern auf dem Bundesplatz gegen die No-Bilag-Initiative. Zur Kundgebung aufgerufen hatten die Berufsverbände der Medienschaffenden, SSM und Syndikum sowie der Gewerkschaftsbund. Sie befürchten einen Kahlschlag in der Schweizer Medienlandschaft und damit auch die Zerstörung eines wichtigen Pfeilers der direkten Demokratie. Besonders betroffen von einem Jahr am 4. März wären die sprachlichen Minderheiten der Schweiz, die Romandie, das Tessin und das rätoromanische Graubünden. Schriftsteller Pedro Lenz meinte dazu in seiner humoristischen Rede gestern an der Kundgebung:
Aber nachher rennen die Rätoromanen. Hä? Was interessieren uns die Rätoromanen? Was interessieren uns die Welschen? Was interessieren uns die Tessiner? Es ist mit denen wie mit den Alten oder mit den Fremden. Das sind lauter Minderheiten. Minderheiten kosten. Minderheiten sollte man schon lange privatisieren. Ja, dann rennen die Kulturschaffenden. Ja, die Kulturschaffenden sind auch eine Minderheit. Die Kulturschaffenden, das sind wie die Bauern. Sollte man auch privatisieren, Kulturschaffenden. So wie die Rätoromanen. Es braucht sie nicht unbedingt. Man könnte sie einsparen. Man könnte sie privatisieren. Man könnte mit der Beilage zusammen, könnte man sie für immer. Es braucht sie nicht. Es braucht keine Kultur, es braucht keine Bauern, es braucht keine Rätoromanen, es braucht keine Minderheiten. Der Gili lenkt. Und sonst haben wir ja gerne noch den Bachelor Lady gesucht. Merci für die Aufmerksamkeit, merci für eure private Anwesenheit.
Mehr dazu, was die Initiative für die sprachlichen Minderheiten der Schweiz bedeutet, gibt's morgen im Rabe Info. Die Mittelmeerroute ist wieder aktiv. In Italien sind seit Anfangsjahr bereits über 3.500 Flüchtlinge angekommen, deutlich mehr als im gleichen Zeitraum des Rekordjahres 2016. Offensichtlich haben Schlepperbanden die Routen wieder reaktiviert, nachdem sie vorübergehend fast stillgelegt wurden, aufgrund diverser umstrittener Abkommen zwischen der EU und der wackeligen libyschen Regierung. Diese Regierung in Libyen ist nun zunehmend unter Druck. Zudem mutmaßt die italienische Zeitung La Repubblica, dass die Milizenführer, die von Italien für die Bekämpfung des Schlepperwesens fürstlich bezahlt werden, auf die bevorstehenden italienischen Parlamentswahlen schielen und den Preis für ihre Dienste weiter in die Höhe treiben. US-Präsident Donald Trump will das Atomwaffenarsenal modernisieren, mehr Geld fürs Militär ausgeben und das umstrittene Straflager Guantanamo aufrechterhalten. Trump will die Green Card Lotterie beenden und mehr Geld für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Gleichzeitig will er fast 2 Millionen illegale EinwandererInnen die Einbürgerung ermöglichen und mehr Geld für die Bildung ausgeben. Soweit die wichtigsten Forderungen von Trumps erster Rede zur Lage der Nation, gespickt mit viel Pathos und Nationalstolz. Unerwähnt ließ der US-Präsident hingegen viele in den USA derzeit heiß diskutierte Streitpunkte wie die Russland-Affäre oder das Freihandelsabkommen NAFTA mit Mexiko und Kanada. Die Syrien-Konferenz im russischen Sotschi endete mit wenig greifbaren Ergebnissen. Über die Zukunft des Machthabers Bashar al-Assad schweigt die Schlusserklärung. Die Teilnehmenden haben sich aber darauf geeinigt, einen Ausschuss einzurichten. Dieser soll laut Medienberichten eine Nachkriegsverfassung für Syrien ausarbeiten unter Aufsicht der UNO. Fraglich bleibt dabei die Rolle der Opposition. Das größte Oppositionsbündnis sowie die KurdInnen hatten die Syrien-Konferenz unter der Ägide von Russland, dem Iran und der Türkei boykottiert. Inwiefern sie nun einbezogen werden und werden wollen, bleibt offen. Damit noch zum Wetter. Morgen meldet sich der Winter zurück. Donnerstag und Freitag ist es stark bewölkt mit Regen oder Schneeregen bei maximal 4 bis 5 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
18.000 Hühner in einer Halle, das ist das gesetzliche Maximum für Mastpulle in der Schweiz. Die meisten dieser Mastpulle leben dabei in Betrieben mit dem sogenannten BTS-Label. BTS, das steht für besonders tierfreundliche Stallhaltung, ein Tierwohlprogramm des Bundes. Betriebe, welche die BTS-Rahmenbedingungen erfüllen, haben Anrecht auf zusätzliche Subventionen und die Grossverteiler verkaufen Fleisch aus diesen Betrieben, meist mit einem Zusatzlabel, so beispielsweise Optigal in der Migros oder Natura Farm bei Coop. Gestern Abend nun hat die Nachrichtensendung 10 vor 10 Bilder gezeigt, welche verdeckt in solchen Hallen aufgenommen wurden. Dabei wurde klar, die BTS-Betriebe sind entgegen ihrem Namen gar nicht besonders tierfreundlich. Unsere Inforedaktorin Katrin Hiss wollte es genauer wissen.
Rund 12 Kilogramm Pullefleisch essen Herr und Frau Schweizer pro Jahr. Etwas mehr über die Hälfte stammt dabei aus einheimischen Betrieben. Diese einheimischen Betriebe unterliegen dem strengsten Tierschutzgesetz der Welt, wie der Branchenverband Proviant immer wieder betont. Gestern Abend hat nun die Nachrichtensendung 10 vor 10 verdeckt aufgenommene Bilder gezeigt aus eben diesen Schweizer Mastpulle-Betrieben. Tobias Sennhauser, Präsident der Tierrechtsorganisation Tier im Fokus, beschreibt, was auf den Bildern zu sehen war.
Man sieht eigentlich die ganz normale Massentierhaltung. Also man sieht sehr viel Hühner auf sehr wenig Raum. Das heißt, das sind ungefähr 15 Hühner pro Quadratmeter, die man dort sieht. Und was auch zur Massentierhaltung gehört, ist der Einsatz von Hochleistungsrassen, also Tiere, die innerhalb von kürzester Zeit auf ihr sogenanntes Schlachtgewicht hochgemästet werden. In der Hühnermast sind es ungefähr ein Monat. Und das ist schon in meinen Augen ziemlich krass, dass ein sogenanntes Nutztier in der Schweiz nur so kurze Zeit zu leben hat.
Kaum älter als einen Monat werden also Masthühner in der Schweiz. Dies, obwohl Hühner eine Lebenserwartung von rund 7 Jahren hätten. Doch neben dem frühen Schlachten und der hohen Anzahl Hühner in einer Halle kritisiert Tobias Sennhauser auch die Haltung an und für sich, welche überhaupt nicht den natürlichen Bedürfnissen der Hühner entspreche.
Die Hühner, die sehr intelligent wären, sehr soziale Tiere auch, die können sich in dieser Bodenhaltung überhaupt nicht beschäftigen oder irgendetwas anderes tun als fressen und schlafen. In meinen Augen ist das eine Zumutung, wie man mit den Hühnern umgeht, dass man sie ja wirklich eher nach ökonomischen Prinzipien behandelt und viel weniger nach ihren Interessen gemäß. Also wenn man Tiere wählen lassen würde, dann würden sie in Kleingruppen leben, sie würden soziale Hierarchien bilden, aber in der Massentierhaltung ist all das natürlich nicht möglich.
Über 90% der Schweizer Mastpoulets leben in BTS-Betrieben. BTS steht für besonders tierfreundliche Stallhaltung und ist ein sogenanntes Tierwohlprogramm des Bundesamtes für Landwirtschaft. Viktor Kessler ist Fachbereichsleiter beim Bundesamt für Landwirtschaft. Auch er räumt ein, dass die Haltung der Schweizer Poulets nicht den natürlichen Bedürfnissen der Tiere entspreche.
Wenn wir vom ganz natürlichen Verhalten der Hühner ausgehen, dann würden die nämlich auf den Bäumen übernachten. Die würden in schon etwas kleineren Gruppen sich im Freien bewegen und dann in die Nacht auf den Bäumen verbringen. Und das ist ja heute nicht mehr denkbar. Vom Bund her sind die Vorgaben jetzt für diese freiwilligen Programme, da schauen wir auf einen Kompromiss zwischen dem natürlichen Verhaltensbedürfnissen der Tiere und andererseits, was wird von dem Gesetz her verlangt. In diesem Sinne ist es ein Kompromiss von Tierwohl, Wirtschaftlichkeit und Konsumentenbedürfnissen bei Erfüllung der Minimal Standards für die Tierschutzvorgaben.
Eine minimale Erfüllung der Tierschutzvorgaben. Genau da setzt Tobias Sennhauser mit seiner Kritik an. Für ihn ist das Label BTS, also besonders tierfreundliche Stallhaltung, eine Irreführung der Konsumentinnen und Konsumenten.
Man kann auf der einen Seite sagen, dass dieses Label in einem gewissen Sinne ziemlich erfolgreich war, weil heutzutage ungefähr 95% aller Hühner so gehalten werden. Auf der anderen Seite ist es in meinen Augen auch eine krasse Konsumentinnentäuschung, weil dieses Label zwar besonders tierfreundlich heißt, aber rein gar nichts mit besonders tierfreundlich zu tun hat.
Kommen wir zu den konkreten Vorgaben des BTS-Labels. Hier gibt es laut Sennhauser vor allem 2 Kritikpunkte.
Zum einen ist das die sogenannte Bestandesobergrenze, also wie viele Tiere in einem Stall gehalten werden dürfen. In diesem Punkt geht es nicht über das gesetzliche Minimum hinaus. Also sowohl in der konventionellen Haltung als auch in der sogenannten besonders tierfreundlichen Haltung dürfen je nachdem 18.000, zum Teil auch 27.000 Hühner in einer riesigen Halle gehalten werden. Mir soll mal jemand erklären, dass das besonders tierfreundlich ist. Ein anderer Aspekt ist die sogenannte Bestandesdichte, also wie viele Hühner auf einem Quadratmeter gehalten werden dürfen. Auch da geht dieses Label nicht über das gesetzliche Minimum hinaus.
Die Anzahl Tiere, welche in einer Halle leben, entspricht bei der BTS-Haltung also nur dem gesetzlichen Mindeststandard. Der große Unterschied zur konventionellen Haltung sei jedoch ein überdachtes Außengehege, welches den Tieren zugänglich sein muss, erklärt Viktor Kessler vom Bundesamt für Landwirtschaft.
Diese Anforderungen, die gehen über das normale Tierschutzniveau hinaus, indem zusätzlich ein sogenannter Außenklimabereich vorhanden sein muss. Dieser Außenklimabereich muss zugänglich sein für die Tiere. Die entsprechenden Auslauföffnungen dürfen nicht zu weit vom Stall innen sein. Es muss draußen Sonnenlicht haben, frische Luft. Dann ist es aber so, dass halt gerade wenn wir jetzt von Mastpoulets sprechen, dass diese sehr wärmebedürftig sind. Die sind von Natur aus, bleiben die beisammen. In den Ställen drin gibt es Orte, wo der Boden beheizt ist, dass diese kleinen Tiere warm haben. Und wenn das Wetter eh schlecht ist, draußen es kühl ist, dann strecken sie nun mal den Kopf raus, aber die gehen dann nicht raus. Und mit zunehmendem Alter, ab 25 Tagen und so weiter, da werden sie mutiger und gehen dann etwas weiter hinaus in diesen Außenklimabereich. Aber man muss wissen, dass diese Tiere dann auch mit 28 Tagen zum Teil schon erste Schlachtungen, also werden Tiere ausgestallt, um sie zu schlachten. Und deshalb ist natürlich die Lebensdauer, wo ein solches Tier effektiv profitieren würde von noch mehr Flächen, von noch mehr Auslauf und so weiter, die ist natürlich klein.
Rund eine Woche profitiert ein Huhn aus einem Betrieb mit dem BTS-Label, also von der besseren Haltung. Dann kommt es im Alter von maximal 35 Tagen in den Schlachthof. Für Tobias Sennhauser von der Tierrechtsorganisation Tier im Fokus ist es unverständlich, dass eine solche Haltung das Label besonders tierfreundlich erhält und somit Anspruch hat auf zusätzliche Gelder vom Bund. Er verlangt, dass die Subventionen umverteilt werden.
Und was wir jetzt konkret fordern, ist, dass diese Subventionen, also unsere Steuergelder, nicht länger für die sogenannte besonders tierfreundliche Haltung eingesetzt werden, sondern im Pflanzenbau.
Keine Subventionen für das BTS-Programm des Bundes. Das ist die Forderung, die auf dem Tisch liegt. Wie die Politik darauf reagiert, ist noch ungewiss. Bis dahin können aber Konsumentinnen und Konsumenten täglich mit ihrem Portemonnaie bestimmen, wohin ihr Geld fließen soll.
Soweit Kathrin Hiss zur Kritik an der subventionierten BTS-Haltung von Hühnern. Mehr dazu sowie die erwähnten Videos, welche gestern auch im 10 vor 10 zu sehen waren, gibt es auf unserer Website info.rabe.ch.
Rabe Info.
Im türkischen Istanbul läuft seit heute Vormittag der Prozess gegen 11 Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten. Unter ihnen auch der Präsident von Amnesty International Türkei, Taner Kilic. Dieser befindet sich bereits seit über einem halben Jahr in Haft, ohne rechtskräftig verurteilt worden zu sein. Allen Beschuldigten wird vorgeworfen, Mitglieder einer terroristischen Organisation zu sein. Vorwürfe, für die die türkische Staatsanwaltschaft bisher nicht einen konkreten Beweis liefern konnte, kritisiert Amnesty International. Aus Sicht der Menschenrechtsorganisation sollen die Aktivisten und Aktivistinnen schlicht und einfach mundtot gemacht werden. Kommt es heute tatsächlich zu einer Verurteilung, geht es für die Beschuldigten schlimmstenfalls um bis zu 15 Jahre hinter Gittern. Im Vorfeld sprach ich mit Beat Gerber von Amnesty International über die Willkür des türkischen Justizapparates und fragte ihn, ob sich denn überhaupt vorhersagen lässt, wie das Urteil heute ausfallen wird.
Es ist extrem schwierig, hier eine Prognose machen zu können. Wir waren einigermaßen überrascht, als letztes Jahr die Freilassung verfügt wurde von Idil Eser, der Direktorin der Ländersektion von Amnesty in der Türkei, und weiteren Menschenrechtler. Aber jetzt wissen wir nicht, ob das Gleiche auch mit Taner Kilic möglich wird an diesem Prozess. Das Problem ist, ihm wird Mitgliedschaft in eine Terrororganisation vorgeworfen und ohne jegliche Beweise ist er seit über 8 Monaten in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft hat nichts vorzulegen bislang, was diesen Verdacht eben erhärten könnte. Stattdessen werden immer wieder neue Beweise gesucht, offenbar, und man hält den Präsidenten von Amnesty Türkei weiter in Haft. Also wir sind gespannt, was passiert heute an diesem Prozess, sind aber nur sehr vorsichtig optimistisch, ob wirklich auch eine Freilassung möglich wird.
Den Angeklagten wird vorgeworfen, Mitglieder einer terroristischen Organisation zu sein. Um was für Vorwürfe geht es denn da konkret?
Sie sind teilweise komplett lose diese Anschuldigungen. Es wird wie alles zur Hand gezogen, was irgendwie in Verbindung gebracht werden kann zu der Organisation von Fethullah Gülen, die ja für den Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht wird, oder auch zu anderen Organisationen, die in der Türkei verboten sind, also wie der PKK oder weiteren kurdischen Organisationen. Im Fall von Taner Kilic ist es so, dass ihm die Verbindung eben zu Gülen zur Last gelegt wird, und eines der Hauptargumente der Staatsanwaltschaft ist, dass er eine Messaging-App auf seinem Smartphone heruntergeladen haben soll. Diese App heißt Bylock, die wurde offenbar benutzt von Gülenisten für die verschlüsselte Kommunikation, und mit diesem Vorwurf, man habe die App auf seinem Smartphone gehabt oder habe die sogar benutzt, wurden Tausende von Menschen in der Türkei verfolgt, und zuletzt hat es eine Entlastung gegeben für etwas über 10.000 Menschen. Da wurde entschieden, dass der Verdacht doch nicht zugetroffen hat, und man hat die Menschen entlastet. Bei Taner Kilic ist es nicht passiert vor der Hand, also ihm wird das weiterhin zur Last gelegt. Hinzu kommen noch weitere lose eben Anschuldigungen von wegen, sein Schwager habe für eine Gülen-nahe Zeitung geschrieben oder seine Töchter sei in eine Gülen-Schule gegangen. Also das sind eine Art Sippenhaft-Vorwürfe, die da zur Hand genommen werden und die absolut willkürlich sind.
Angenommen, die türkische Justiz verurteilt den Angeklagten heute tatsächlich, welche direkten Konsequenzen hätte das auf die außenpolitische Wahrnehmung der Türkei? Macht sie sich dadurch nicht völlig unglaubwürdig?
Es wäre schon ein einmaliges Vorgehen. Es war ja bislang auch nie in irgendeinem Land möglich, dass der Präsident und die Direktorin einer Ländersektion von Amnesty International hinter Gitter gesetzt wurden. Das war in der Türkei ist es das erste Mal so passiert. Und wenn hier ein Präsident der Menschenrechtsorganisation verurteilt werden sollte, wäre das ein schlimmes Signal auch an die Welt, auch an andere zunehmend autokratisch regierte Staaten, die das als eine Art Freipass wahrnehmen könnten, eben gegen Menschenrechtler, gegen Kritiker in ihrem Land vorzugehen. Und hier braucht es wirklich eine dezidierte Haltung auch der Staatengemeinschaft. Es ist extrem gefährlich, wenn man hier die türkische Justiz einfach mal machen lässt und zuwartet, was passiert. Das ist auch der Grund, weshalb wir entschieden auch die Regierungen weltweit dazu aufgefordert haben, sich einzusetzen für Taner Kilic und sich einzusetzen für die Menschenrechtler in der Türkei, weil das sind eben auch Präzedenzfälle, die hier geschaffen werden für weitere diktatorische Staaten.
Mehr als 1 Million Menschen fordern die Freilassung des Menschenrechtsverteidigers Taner Kilic. Hat das in irgendeiner Form etwas bewirkt oder zeigt sich die türkische Justiz davon nach wie vor unbeeindruckt?
Doch, das bewegt natürlich schon etwas. Also die türkischen Behörden sind sich sehr genau bewusst, was das für Aufmerksamkeit erregt international. Sie lesen die internationalen Zeitungen sehr genau. Sie schauen sehr genau, was in europäischen Staaten vor sich geht. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Türkei ist daran interessiert, an wirtschaftlichen Bindungen, an Wachstum, an guten Beziehungen auf wirtschaftlicher Ebene, vor allem auch mit den europäischen Staaten. Und die Türkei versucht, eine Art Normalität zu schaffen, auch nach der Niederschlagung jeglicher Kritik und nach diesem Crackdown, nach dem Putschversuch von 2016, also eine gewisse Normalität herzustellen. Und diese Normalität wird natürlich gestört, wenn hier Medien kritisch berichten über die Verfolgung, über diese eigentliche Hexenjagd gegen Kritiker in der Türkei. Insofern ist es extrem wichtig, dass die Menschen hier auch weiterhin diesem Fall zuwenden, dass auch die Politik weiterhin aktiv ist und da genau hinschaut, und wir sind zum Beispiel auch dem EDA sehr verbunden, dass es bereit war, auch Beobachter an diesen Prozess zu entsenden und auch anderen europäischen Staaten, die hier wirklich auch Druck aufgebaut haben, dass dieser Prozess nicht einfach hinter verschlossenen Türen passieren kann. Und entsprechend erwarten wir auch eine große mediale Aufmerksamkeit heute an diesem Prozesstag und hoffen, dass das doch auch dazu führt, dass die türkische Justiz genauer aufpassen muss, wenn sie Entscheide trifft und hier mit irgendwelchen Hanebüchen, Beweisen versucht, einen Menschenrechtler wegzusperren.
Die Vorwürfe gegen Taner Kilic und die 10 anderen Angeklagten sind ja rein juristisch gesehen an Absurdität kaum zu überbieten. Die Staatsanwaltschaft beispielsweise kann nicht einen einzigen Beweis dafür liefern, dass sich Kilic schuldig gemacht hat. Was sitzen denn da eigentlich für Leute in diesen türkischen Gerichten und wie rechtfertigen sie diese Form der Justiz, die mit Demokratie in der Form ja rein gar nichts mehr am Hut hat?
Ja, man muss schon sehen, dass diese ganzen Säuberungsaktionen, die haben ja eben auch die türkische Justiz erfasst und in vielen Positionen wurden eben Erdogan nahe Staatsanwälte, Richter eingesetzt. Alle kritischen Leute wurden aus der Justiz entfernt, so wie es auch in anderen Stellen des Staates passiert ist, auch bei der Polizei, Militär und so weiter. Und diese Unterdrückung der Meinungsvielfalt und dieses Bestreben ist jetzt so weit eben fortgeschritten, dass wir sogar den merkwürdigen Fall hatten, dass zuletzt das Verfassungsgericht der Türkei 3 führende Journalisten freisprechen wollte, das aber dann von untergeordneten Gerichten gar nicht ausgeführt wurde. Also man sieht hier, dass diese Bereitschaft eben alles zu tun, was irgendwie der Regierung Erdogan nützen könnte, dass das wirklich durchzieht durch alle Instanzen der türkischen Justiz und dass hier eben von Rechtsstaatlichkeit nicht mehr viel übrig geblieben ist.
Findet Beat Gerber von Amnesty International. Der Prozess gegen die 11 Angeklagten läuft bereits seit heute Morgen früh. Derzeit ist aber noch immer unklar, wie es weitergeht. Wir bleiben aber in Kontakt mit den Vertreterinnen und Vertretern von Amnesty vor Ort und informieren zudem auf unserer Homepage info.rabe.ch. Gleich geht es hier auf Rabe weiter mit unserer allseits beliebten Kultursendung Subkutan, wo es heute um die Berner Tanzszene geht. Livia Schambron ist bereits hier im Studio mit den Details.
Genau, und zwar gibt es in der Berner Tanzszene eine Kritik, dass es zu wenig Räume für Tanzschaffende gibt. Subkutan geht dem nach und wir sprechen mit der Kulturförderung der Stadt Bern, aber auch mit Tanzschaffenden selbst und finden heraus, wie Tänzerinnen und zu Gladiatorinnen werden.
Das klingt spannend. Bleibt dran, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt. Subkutan hier gleich nach dem Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Mittwoch, dem 31. Januar. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den einzelnen Beiträgen gibt es wie immer auch auf info.rabe.ch. An dieser Sendung mitgewirkt haben Wilmar All und Katrin Hiss. Und am Mikrofon verabschiedet sich das All im Staubli. Bleibt dran, hier kommt jetzt gerade Subkutan. Wir hören uns den morgen wieder. Bis dann, habt eine gute Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.